Gleiche Position ist nicht unbedingt gleichwertig.
Richtig, sehr gut. Gleiche, also kommt dann eben drauf an, also wie die, welche Tätigkeit sich dann dahinter verbirgt. Mhm. Aber genau so ist es. Also am Ende wird man Rollen oder Stellen vergleichen, die ganz andere Tätigkeiten haben. Aber da sieht man halt, dass man weg muss von allem, was wir bis jetzt kennen. Also weg von, wir vergleichen unsere Abteilungen, wir vergleichen irgendwelche Jobfamilies oder Ähnliches. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern die Logik ist eben eine ganz, ganz andere.
Und das ist das Krasseste, was wir in der Praxis immer wieder sehen, dass dann viele denken, die Jobfamilie oder so ist dann schon die Vergleichsgruppe, wie Micha das gerade gesagt hatte. Und das ist das, was wir in der Praxis am häufigsten sehen, dass da so gewisse Irrtümer bestehen, die wir dann immer aufklären.
Wissen kompakt. TÜV Nord Akademie im Gespräch. In unserem Podcast für berufliche Weiterbildung diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aktuelle Herausforderungen, wichtige Fragen und aktuelle Trends.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen kompakt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hand aufs Herz. Hast du dich schon mal gefragt, was dein Kollege oder deine Kollegin eigentlich verdient? Vielleicht sogar, weil ihr die gleiche Arbeit macht oder in der gleichen Position seid, aber unterschiedlich lange im Unternehmen seid oder weil du eine Frau und er ein Mann ist und andersrum? Die meisten werden solche Gedanken sicherlich haben. Aber genauso viele würden niemals diesen Gedanken wirklich laut aussprechen, denn über Gehalt spricht man in Deutschland irgendwie immer noch nicht so richtig. Gehalt ist nämlich eines dieser Themen, die im Büro zwar eigentlich immer im Raum stehen, aber selten offen auf den Tisch kommen oder gar kommuniziert und diskutiert werden unter KollegInnen. Und genau das könnte sich jüngst verändern. Denn seit wenigen Tagen, um genau zu sein, dem 7. Juni, ist ein Thema, das viele Unternehmen lange eher als Randthema betrachtet haben, endgültig Realität geworden, nämlich die Entgelttransparenz. Spätestens mit dem Umsetzungsstichtag der, Achtung Zungenbrecher, EU-Entgelttransparenz-Richtlinie ist klar, es geht nicht mehr nur um ein bisschen mehr Offenheit in Sachen, wer verdient was, sondern es geht um eine ziemlich grundlegende Frage, nämlich wie nachvollziehbar, fair und belastbar ist denn das eigene Vergütungssystem im Unternehmen denn wirklich? Und das ist nicht nur ein Thema für die HR, letztendlich betrifft es uns alle, von Mitarbeitenden bis hin zum potenziellen Mitarbeitenden. Und es betrifft Recruiting, Führung, Vergütungslogiken, Dokumentation, Kommunikation und am Ende eben auch die Geschäftsführung. Denn wenn Gehaltsunterschiede künftig sauber erklärbar sein müssen, dann reicht es nicht mehr aus, sich auf gewachsene Strukturen oder individuellen Verhandlungsgeschichten zu verlassen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Denn diese Entgelttransparenz-Richtlinie, die birgt sehr viele Fragen, aber hat am Ende auch sehr viele Vorteile, die sie mitbringt, vor allem was Transparenz angeht. Und unsere heutigen Gäste können mir das ein bisschen tiefer beantworten. Ich möchte heute ganz praktisch besprechen, was gilt denn jetzt? Wo wird es für Unternehmen konkret anspruchsvoll und wie setzt man Transparenz um, ohne dabei Flexibilität, Vertrauen oder Handlungsfähigkeit zu verlieren? Und dafür habe ich heute gleich zwei Gäste mit ausgewiesener Praxiserfahrung dabei. Zum einen haben wir Dr. Dominik Sorber, er ist Anwalt bei der Kanzlei Pöhlert, und zum anderen Dr. Michaela Felisiak und sie ist Anwältin bei der Kanzlei Everschätz. Beide arbeiten in München, sind auf das Thema Arbeitsrecht spezialisiert und sind jede Woche in ihrem eigenen Podcast Fair Pay genau zu diesem Thema zu hören. Und sie sind beide auch geschätzte ReferentInnen der TÜV Nord Akademie. Und damit herzlich willkommen, Michaela. Hallo Dominik, schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
In diesem Sinne, Servus aus München.
In den vergangenen zwei Folgen haben wir unseren Gästen immer die gleiche Frage zu Anfang gestellt, quasi als Eisbrecher. Und nun also auch an euch. Gerade wenn es um das Thema Lernen geht und sich neu in Themen reindenken, wie lernt ihr beide persönlich am besten oder am liebsten?
Also kommt natürlich ein bisschen aufs Thema drauf an, aber jetzt, wenn es um juristische Themen geht, dann würde ich sagen, verschaffe ich mir immer ganz gerne erstmal einen Überblick und dann lerne ich gern an Fällen. Also durchdenke sozusagen das, was ich gelesen habe, in der Praxis oder was es dann für die Praxis bedeutet. Und ich glaube, dann versteht man die Thematik immer erst richtig. Dominik.
Ich muss jetzt gerade an das Thema denken, was wir jetzt gerade auch besprechen, weil so sind wir damals darauf aufmerksam geworden. Wir hatten eine Anfrage für ein Editorial bekommen, für eine große Zeitschrift, um da mal was zu sagen zum Thema Entgelttransparenzrichtlinie. Mhm. Und genau wie Micha sagte, dann haben wir halt begonnen, haben uns eingelesen, haben damals schon die Tragweite gesehen, wie weit dieses Thema geht und haben uns quasi so in ein neues Thema eingearbeitet, in dem wir viel gelesen haben und dann selber darüber berichtet haben und geschrieben haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der uns auszeichnet, Micha und mich, wenn wir eben an Themen rangehen, dass wir auch viel darüber schreiben, um eben selber diese wesentlichen Punkte dann auch mitzugeben, dem Fachpublikum und den Entscheidern.
Seid ihr denn die klassischen noch in Büchern Lesern oder informiert ihr euch über viele verschiedene Kanäle?
Ich glaube, beides. Also im Gegensatz zu jüngeren Kollegen gehören wir schon noch zu denen, die Bücher haben oder die auch mit Stift und Zettel schreiben. Aber ich glaube, wir sind da sehr breit aufgestellt. Also wir hören sowohl Podcasts, lesen natürlich auf LinkedIn, schauen, was wird an allen möglichen Stellen veröffentlicht. Also ein breites Spektrum, würde ich da sagen.
Dem kann ich mich nur anschließen. Also wir haben, glaube ich, früher immer die Newsletter der Rechtsprechung aus den einschlägigen gedruckten Newsletter gesehen. Und jetzt, wie Micha sagt, ganz viel sieht man viel schneller und liest man viel schneller auf LinkedIn. Also echte Fachinformationen, die für die Beratung sehr, sehr wertvoll sind. Mhm. Und da hat sich das Geschäft schon deutlich schneller entwickelt und auch der Informationsfluss deutlich mal verdoppelt, verdreifacht. Also das war schon oder ist schon relativ schnell.
Dann lass uns doch mal direkt in die Thematik einsteigen. Entgelttransparenzrichtlinie. Seit dem 7. Juli, hatte ich ja bereits im Intro schon gesagt, ist sie aktiv. Vielleicht vorab mal kurz zum Verständnis. Ich hatte in meiner Recherche öfters vom Thema Entgelttransparenzgesetz gelesen. Es ist aber aktiv eine Richtlinie. Vielleicht könnt ihr das einmal kurz am Anfang nochmal differenzieren. Und dann nochmal direkt zu dem Thema. Sie ist jetzt seit wenigen Tagen festgesetzt und es gibt einige Themen, die wir heute jetzt einmal besprechen werden. Unter anderem eben brauchen Unternehmen zukünftig nachvollziehbare Entgeltstrukturen für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit. Das ist eins der, ich sag mal, größten Themen in der ganzen Richtlinie. Und das macht das Thema automatisch dann auch zu einer Management- und Governance-Frage. Warum ist das Thema jetzt endgültig aus der HR-Ecke raus und wie wird das Thema ja auf der Chefetage angenommen?
Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Es gibt schon seit 2017 ein Entgelttransparenzgesetz in Deutschland. Das ist an verschiedene Voraussetzungen geknüpft und die Kritik an diesem aktuellen Gesetz ist unter anderem, dass die Hürden halt relativ hoch sind. Also beispielsweise, wenn ich einen Auskunftsanspruch geltend machen möchte, brauche ich immer eine gewisse Vergleichsgruppengröße. Das heißt, ich brauche mindestens 6 Personen in der Vergleichsgruppe. Das ist natürlich ein Vehikel, wie man dann aus Unternehmen möglicherweise halt auch rauskommt. Und das ist nur ein Beispiel. Aber die Messlatte ist sehr hoch. Gilt beispielsweise auch nur für Beschäftigte oder Unternehmen mit Beschäftigten von mehr als 200 Leuten. Und das ist eben nicht nur in Deutschland so, sondern das war auch oder ist auch weiterhin so in allen anderen Ländern der EU. Dass man gesagt hat, okay, überall gibt es bereits eine nationale Regelung und gleichwohl ist halt das Gender Pay Gap wahnsinnig groß. Also es hat eigentlich überhaupt nichts, hat sich an der aktuellen Situation geändert. Ein anderer Kritikpunkt ist beispielsweise auch, wir sagen immer, es ist ein zahnloser Tiger, weil es halt keine Sanktionen gibt. Und deswegen hat eben die EU am 6. Juni 2023 die EU-Entgelttransparenzrichtlinie verabschiedet. Und das Interessante ist, die Mitgliedstaaten hatten jetzt 3 Jahre Zeit, diese eben in nationales Recht umzuwandeln. Witzigerweise hat man als Mitgliedstaat normalerweise immer nur 2 Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Gesetz umzuwandeln. Jetzt wurde hier diese Frist schon verlängert, nämlich von 2 auf 3 Jahre. Und trotzdem ist es so, genauso wie du sagst, wir haben jetzt das Umsetzungsdatum sozusagen passiert und sehr, sehr wenige Mitgliedstaaten sind tatsächlich tätig geworden. Und dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, naja, was gilt denn dann eigentlich? Weil eigentlich muss eine Richtlinie, das sieht eben die Gesetzessystematik so vor, eigentlich in nationales Recht umgesetzt werden. Und das führt dann eben zu diesem Problem, dass wir einerseits halt das noch geltende Gesetz haben, wir haben aber gleichzeitig halt diese Richtlinie, die halt bezüglich privaten Arbeitgebern nicht unmittelbar wirkt, aber eben mittelbar. Und an der Stelle, Dominik, bald zu dir. Was bedeutet das?
Genau, das bedeutet, genau wie Micha schon sagte, Richtlinien müssen immer erstmal umgesetzt werden. Das andere Beispiel, was wir aus der EU kennen, sind sogenannte Verordnungen, beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung. Die gilt in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar und zwingend und ist quasi ein Gesetz. Die Richtlinie, muss man sich vorstellen, das ist wie Leitplanken, was so das Mindestmaß an Sicherheits- oder an Standards sind, die das Recht gesetzt haben möchte, das europäische. Aber die Mitgliedstaaten können innerhalb dieser Leitplanken was umsetzen. Und das ist bei der Entgelttransparenzrichtlinie ein ganz kleines bisschen anders, weil die Richtlinie an vielen Stellen unglaublich konkret ist. Und diese Konkretheit kann die Rechtsprechung, auch wenn das in Deutschland nicht oder teilweise auch falsch umgesetzt wäre, könnte jetzt die Rechtsprechung oder kann und wird die Rechtsprechung die Vorgaben der Richtlinie anwenden, wenn Arbeitnehmer klagen. Und das bedeutet, dass die Rechtslage gerade sehr schwierig ist für Unternehmen, die eben diese Feinheiten des europäischen Rechts so nicht bewerten können und vor allem das Ausmaß, welches Risiko eigentlich dahinter ist, gar nicht sehen. Wenn jetzt der Gesetzgeber irgendwie verlautbaren lässt, ja, Deutschland wartet erstmal, gibt es mal kein Gesetz. Da können wir dann später, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen, auch zur aktuellen Berichterstattung. Was wir aber bereits jetzt schon ganz klar sagen müssen, die Richtlinie, so wie sie aktuell ist, mit den Inhalten, ist so konkret, dass die Rechtsprechung im Rahmen einer sogenannten richtlinienkonformen Auslegung auf jeden Fall dazu kommen wird, dass die wesentlichen Rechte der Mitarbeiter gerichtlich durchsetzbar sind. Und das hat noch einen ganz entscheidenden Hintergrund. Diese Richtlinie konkretisiert europäische Grundrechte. Wir haben ein Grundrecht, das ist in Artikel 157 AEUV, das ist ein europäisches Vertragswerk, implementiert, wo eben drinnen steht, dass Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit die gleiche Vergütung bekommen müssen. Und das ist der wichtige Hintergrund, um zu verstehen, dass diese Richtlinie so, wie sie ist, von der Rechtsprechung in Deutschland so umzusetzen ist, weil es eben eine Grundrechtsverwirklichung ist. Micha, habe ich was vergessen?
Nee, vielleicht noch mal ganz kurz ergänzend zu der zweiten Frage oder dem zweiten Teil deiner Frage, Leslie.
Ah ja, genau.
Warum ist das jetzt eigentlich eine Managementaufgabe? Und da muss man sagen, naja, also die Richtlinie verschärft halt die aktuelle Rechtslage enorm. Ja, und da haben sich die Richtliniengeber so einen ganzen Blumenstrauß an Mechanismen überlegt. Also beispielsweise ist der Anwendungsbereich ja viel, viel höher. Ich bin also nicht irgendwie an eine Schwelle, an eine Mitarbeiterschwelle gekoppelt. Sowohl wenn es halt um den generellen Anwendungsbereich geht, als dann auch beispielsweise um das Thema Auskunftsanspruch. Und das führt dann eben dazu, dass ich als Unternehmen wissen muss, okay, theoretisch bin ich auf jeden Fall dabei und kann damit konfrontiert werden. Das ist sozusagen die eine Ecke, die ich betrachten muss. Also ist natürlich risikobasiert dieser Ansatz. Woher droht das Ungemach? Und das andere ist natürlich, wenn ich jetzt das ganze Thema angehen möchte, weil diese Richtlinie halt so konkret ist und der deutsche Gesetzgeber nur minimalen Entscheidungsspielraum hat, dann werde ich bei der Umsetzung feststellen, genauso wie du es im Intro gesagt hast, es sind wahnsinnig viele Themen davon betroffen. Also es ist das Thema Datenschutz betroffen, es ist das Thema Recruiting, Kommunikation, Betriebsrat und so weiter. Also wenn man das immer weiter auffächert, dann ist es einfach wahnsinnig vielschichtig. Es hat ganz viel mit Employer Branding natürlich zu tun. Und dann muss ich daraus natürlich ein richtiges Projekt machen und kann es dann auch eben zu meinem Vorteil nutzen. Aber deswegen ist es aus unserer Sicht eben ganz klar eine Managementaufgabe und nicht mehr rein eine HR-Aufgabe.
Absolut. Und trotzdem haben wir ja immer noch die Thematik des Gender Pay Gaps, auch wenn es eigentlich in den europäischen Grundrechten so drinne steht. Die Problematik ist immer noch vorhanden. Und du, Michaela, hattest ja auch gesagt, auch wenn wir 3 Jahre Zeit hatten, nicht alle sind dieser Frist richtig nachgekommen, beziehungsweise wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, die Richtlinie ist jetzt einwandfrei umgesetzt bei den meisten Unternehmen. Wir sind jetzt in der ersten Woche, seitdem die Umsetzungsfrist abgelaufen ist. Und könnte man jetzt sagen, Unternehmen, die bis dahin noch nicht so großartig über das Thema nachgedacht haben, die werden jetzt spätestens ein Problem haben. Also gibt es da jetzt eine gewisse Nachhaltbarkeit? Denn gerade so ja Entgeltlogiken, Rollen, Bewertungen, Positionen, das lässt sich ja nicht von heute auf morgen verändern. Also was hätten Unternehmen eigentlich bis jetzt bereits klären sollen,
ohne unter Druck zu geraten.
Also das Herzstück der Richtlinie ist ja das sogenannte analytische Bewertungsverfahren. Mhm. Das heißt, ich muss ganz losgelöst wahrscheinlich von bisher gängigen Logiken mir überlegen, was ist welche Stelle für unser Unternehmen wert. Und die Richtlinie schreibt da eben 4 Kriterien vor. Das sind alles Oberbegriffe und die muss man eben jedes Unternehmen für sich mit Leben füllen. Also die 4 Kriterien sind immer Kompetenz, Verantwortung, Belastung, Arbeitsbedingungen. Manche Unternehmen haben möglicherweise halt schon Job-Families, sind gegradet nach irgendwelchen gängigen Grading-Modellen. Da muss man aber einfach wissen, die haben alle eine andere Logik. Das hat nichts mit der Entgelttransparenzrichtlinie zu tun. Mhm. Eine Stelle, was eine Stelle im Unternehmen wert ist, da spielt es überhaupt keine Rolle sozusagen, was die gleiche Stelle in einem Nachbarunternehmen wert ist. Sondern die Richtlinie guckt eben immer nur auf das Unternehmen, möglicherweise sogar noch darüber hinaus, und überlegt halt die eine Stelle in Relation zu den anderen Stellen im Unternehmen. Und das ist sozusagen das, was man hätte tun müssen. Hm. Oder wenn man es noch nicht getan hat, damit jetzt schleunigst anfangen sollte, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft. Also haben, welche Struktur haben wir? Keins der Unternehmen, die wir begleiten durften, hatte bis jetzt eine Entgelttransparenz, richtlinienkonforme Struktur. Das heißt, ganz viele haben schon nicht die Daten, die wir brauchen, um halt überhaupt mal so ein Bewertungssystem oder so eine Bewertung durchführen zu können. Also wenn ich da sozusagen schlecht aufgestellt bin und die Daten nicht entsprechend digitalisiert habe, dann fällt es dann mir natürlich total schwer, irgendwelche Analysen zu fahren und mir zu überlegen, wie gruppiere ich eigentlich die Leute, wie bewerte ich die Leute, welche Gaps habe ich möglicherweise, dann ist das, wir nennen das immer liebevoll den Schritt Null. Das ist dann der Schritt Null. Das heißt, man muss halt diese Daten aufbereiten, mhm, und man muss halt diese Daten zusammentragen. Und im Endeffekt bewertet man dann halt, man bewertet auch immer die tatsächliche Tätigkeit. Das ist also ganz wichtig. Ich gucke mir eigentlich, ist die Idee des Richtliniengebers, ich schaue mir jede einzelne Stelle an, überlege der Mitarbeiter, der auf der Stelle ist, was tut er denn eigentlich? Wenn wir jetzt 200 Referenten haben, machen die wirklich alle genau das Gleiche? Oder gibt es da halt Unterschiede, zum Beispiel im Hinblick auf die Komplexität, im Hinblick auf die Verantwortung, ja, und so weiter? Und das ist halt so diese Vorarbeit, die man machen muss. Das ist eben wahnsinnig aufwendig. Und dann muss ich mich natürlich für eine Methodik entscheiden oder mir überlegen, wie bewerte ich eben die Stellen. Wenn ich einen Betriebsrat habe, muss ich den noch mit einfangen oder mit abholen, besser gesagt, und das ganze Thema mit ihm abstimmen. Und so wären mal die ersten Schritte.
Ich würde mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, beziehungsweise lasst uns gerne mal Stück für Stück einzelne Punkte aus der Richtlinie genauer anschauen, um ja ein bisschen praxisnäher einzusteigen. Thema Recruiting hatte ich ja schon angesprochen oder hattet ihr auch schon angesprochen, wird eine Sache sein, die sich grundlegend verändert. Stichwort Angabe zum Einstiegsgehalt, Gehaltsspannen. Was wird sich verändern?
Naja, was wird sich verändern? Die Richtlinie sagt eben im Artikel 5, der beschäftigt sich nur mit dem Entgelttransparenz vor der Beschäftigung, also mit dem Recruiting. Mhm. Und da soll eben so eine Art Waffengleichheit geschaffen werden. Das heißt, der Mitarbeiter soll über das Gehalt, was er möglicherweise verdienen kann, informiert werden. Das kann einmal natürlich über eine Spanne sein, die, dann sagen wir auch immer in der Praxis, die muss realistisch sein, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und dann ist immer die Frage, der Zeitpunkt und wo macht man das eigentlich? Und das muss man sich von Fall zu Fall halt angucken. Zwingend ist, dass der Bewerber vor der ersten Gehaltsverhandlung muss der wissen, was ist so die Spanne, was wird verdient. Und man kann auch auf einschlägige Bestimmungen eines Tarifvertrages beispielsweise Bezug nehmen, die anzuwenden sind. Und hier muss natürlich aber auch dem Arbeitnehmer oder dem Bewerber es so einfach als möglich am besten machen, dass man ihm zum Beispiel das mitschickt und sagt, hier sind der Tarifvertrag, hier ist die, hier sind folgende Lohngruppen und so weiter. Also das ist ein wesentlicher Punkt, der sich ändern wird. Und manchmal sieht man es jetzt auch schon auf LinkedIn, dass größere Konzerne schon Angaben machen zum Startgehalt. Und was noch eine wesentliche Änderung ist, dass die Arbeitgeber den Bewerber nicht mehr fragen dürfen, was er zuletzt verdient hat. Das ist auch eine wesentliche Änderung, die auch so auch in der Richtlinie drinne steht. Micha, habe ich was vergessen?
Nee, wunderbar erklärt. Und ich glaube, jetzt gerade dieser letzte Punkt, da muss man dann natürlich auch überlegen, was bedeutet das denn eigentlich für diesen Recruiting-Prozess? Also das heißt, die Recruiter oder die Führungskräfte, die halt die Bewerbungsgespräche führen, die müssen natürlich entsprechend gebrieft werden. Die müssen halt genau wissen sozusagen, was darf ich tun, was darf ich auch bewerten. Das ist natürlich auch dann super wichtig, weil wir bewerten natürlich immer sozusagen die Stelle und wie ist der Match zu der Stelle und nicht jetzt die Person. Also ich als Führungskraft sollte nicht notieren, oder ist nicht sympathisch oder irgendwie so passt nicht ins Team. Das ist nichts Objektives, sondern das ist natürlich was sehr Subjektives. Also man zieht das Ganze eben hoch, eben auf eine objektive Ebene. Und das ist gerade für einen Recruiting-Prozess eben sehr, sehr wichtig. Ne? Das bedingt dann natürlich auch, dass ich vorher weiß, was eine Stelle wert ist. Mhm. Das ist auch nochmal eine schwierige Übung, wenn man da mal anfängt.
Das Vorherwissen, das heißt, als Unternehmen ist man jetzt dazu verpflichtet, diese Gehaltsspanne auch im Ausschreiben mit drinne zu haben, oder gibt es da diese Grauzone zu sagen, Gehaltsspanne ist auf Anfrage oder bei Interesse anzugeben?
Nee, also der Bewerber muss es eben wissen, rechtzeitig, bevor er in das Vorstellungsgespräch geht. Man muss es nicht in die Anzeige reinschreiben. Man könnte auch zum Beispiel jedem, den man halt einlädt, wir nennen das One-Pager beispielsweise, übersenden, wo man dann halt sagt, nee, okay, also für die Stelle, man kann eine Spanne angeben, wie gesagt, die muss dann realistisch sein, aber dass man das sozusagen dann so transportiert, dass man, gibt es ja wieder andere Risiken, wenn man das dann eben in die Stellenanzeige ansonsten direkt reinschreibt. Also es gibt da so eine Art Workaround, wenn man halt auch nicht möchte, dass man da an der Ecke so transparent wird.
Ja.
Weil es auch klar, das hat ja auch eine Signalwirkung nach innen und nach außen. Ne? Jetzt gerade, wenn du ja Stellen nachbesetzen willst, wo es vielleicht ein paar Leute im Unternehmen gibt, die ja die gleiche Stelle schon ausüben. Und dann siehst du auf einmal, aufgrund der Marktlage, was ein objektives Kriterium wäre, zahlt das Unternehmen jetzt auf einmal, keine Ahnung, 10.000 mehr im Jahr oder so. Ne? Dann muss man sich natürlich der entsprechenden Signalwirkung bewusst sein. Und deswegen kann man beispielsweise sich überlegen, ob man das halt auf einem anderen Wege nur den Kandidaten, die tatsächlich eingeladen werden, dann rechtzeitig im Vorfeld vor einem Vorstellungsgespräch eben übermittelt. Also wir sagen immer mindestens so 2-3 Tage vorher sollten die Informationen haben. Weil die Idee der Richtlinie ist ja Waffengleichheit. Ne? Ich als Bewerber weiß eigentlich vorher, was zahlt denn das Unternehmen für die Stelle. Und dann kann ich sozusagen halt immer noch überlegen, naja, gehe ich jetzt überhaupt hin, gehe ich nicht hin? Das ist ja sozusagen der Hintergrund des Ganzen.
Du hast es jetzt auch schon angesprochen. Recruiting bzw. Transparenz-Recruiting hat eben auch diese Signalwirkung nach innen. Wenn man so etwas so in der Art transparent dann auch kommuniziert. Dominik, du meintest ja auch, die Richtlinie führt auch dazu, dass man als Mitarbeiter mehr Grundlage, Rechtsgrundlage hat, um zu klagen. Und das ist ja auch ein weiterer Punkt in der Richtlinie, denn Beschäftigte bekommen zukünftig mehr Recht auf, beispielsweise auf Recht auf Auskunft über das individuelle Entgeltniveau und über durchschnittliche Entgeltniveaus, richtig?
Genau, richtig. Also Artikel 7 in der Richtlinie, da wären wir jetzt gerade, wenn wir über das Auskunftsrecht sprechen, und die Arbeitnehmer haben eben das Recht, Auskünfte, genau wie du sagst, über ihre individuelle Entgelthöhe und über die durchschnittlichen Entgelthöhen zu verlangen, dann noch in einer bestimmten Form. Mhm. Und das Ganze aufgeschlüsselt nach Geschlecht und für die Gruppen von den Arbeitnehmern, die eben vergleichbare, also gleiche und gleichwertige Arbeit verrichten. Und das ist eine Fortentwicklung des aktuellen Rechts. Wir haben das ja schon aktuell in dem Entgelttransparenzgesetz in Deutschland, aber das haben wir ganz am Anfang, hatte das Micha kurz zusammengefasst. Früher brauchten wir mal mindestens 6 Personen in einer Vergleichsgruppe, und diese Schwelle gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, man kann auch eine Auskunft verlangen, wenn es nur 1 oder 2 Vergleichspersonen gibt. Und das ist schon halt nochmal eine andere Nummer. Und früher galt die Auskunft über die Höhe des sogenannten Median. Und jetzt ist es eben das durchschnittliche Entgelt. Und das sind zwei wirklich krasse Unterschiede. Aber jetzt geht's wieder so. Micha kann den Median besser erklären als ich. Deswegen Ball rüber zu Micha.
Danke dafür. Ein Durchschnitt, bei einem Durchschnitt schlagen natürlich die Ausreißer eher zu Buche, muss man sagen. Ja, also ein Median ist ja wirklich der Mittelwert. Ich bilde also nicht den Durchschnitt, sondern ich gucke mir an, was ist das Gehalt, was in der Vergleichsgruppe in der Mitte liegt. Und wenn da jetzt halt einer dabei ist, der verdient exorbitant hoch, dann wirkt sich das halt auf den Median nicht aus. Deswegen, das ist schon eine krasse Neuerung, auch wenn man da erstmal so drüber hinwegliest. Durchschnitt, Median, Mittelwert, irgendwie bringen es alle so ein bisschen durcheinander. Aber jetzt für die Unternehmen an sich ist das schon wirklich, kann das natürlich dann eine echte Red Flag sein, wenn ich auf einmal weiß, was ist denn das Durchschnittsgehalt in der Vergleichsgruppe?
Da kann man ja ein ganz einfaches Beispiel machen. Da kann man sagen, okay, das Durchschnittsgehalt in meiner Vergleichsgruppe ist irgendwie 67.000 Euro und ich selber verdiene nur 53.000 Euro. Und dann weiß man relativ schnell, oh, da stimmt zumindest was nicht. Ich müsste vielleicht nachfragen und das Ganze mir nochmal erklären lassen. Und genau dafür wäre jetzt dieser Auskunftsanspruch eben, dass die Arbeitgeber jetzt das eben so ein bisschen darlegen müssen. Und das Wichtigste ist, Mitarbeiter können eben auch, wir nennen das immer Recall, in den Recall gehen und Nachfragen stellen, dass der Arbeitgeber noch mehr erklären muss. Und das ist auch eine Ausweitung dessen, was wir bis jetzt haben. Und das ist, glaube ich, uns auch immer ganz wichtig, dass wir sagen, wir hatten ja schon gerade so eine aktuelle Rechtslage, aber auf die wird eben nochmal ordentlich was draufgepackt.
Das heißt, Unternehmen müssen auch wissen, wie sie Tätigkeitsbereiche und Tätigkeiten innerhalb ihres Unternehmens vergleichen können und müssen ja auch in irgendeiner Weise eine Vergleichbarkeit schaffen. Wie ist denn so gerade State of the Art? Kann man es als Unternehmen? Und wie bereitet man sich denn als Unternehmen am besten darauf vor, wenn jetzt die Möglichkeit besteht, von Mitarbeitenden solche Auskunftsverlagen dann zu machen? Wie läuft es am besten?
Dafür muss man eben diese Vergleichsgruppen bilden, ja. Das läuft dann eben durch dieses analytische Bewertungsverfahren. Das heißt, ich muss jede Stelle in meinem Unternehmen bepunkten, einen entsprechenden Score geben, anhand dieser vier Oberkategorien, also Kompetenz, Verantwortung, Belastung, Arbeitsbedingungen. Das gibt immer noch so ein Hilfskriterium, so sonstige Bedingungen. Und diese vier Oberpunkte, die müssen dann eben gefüllt werden mit Unterkriterien, die natürlich auf das Unternehmen passen. Das müssen nicht überall die gleichen Unterkriterien sein. Das heißt, das ist die erste Aufgabe. Ich überlege mir, was sind natürlich die gehaltstreibenden Faktoren in unserem Unternehmen? Definiere eben einmal diesen Katalog und dann bewerte ich anhand dieses Katalogs jede Stelle im Unternehmen. Ganz wichtig, es muss jetzt nicht so sein, dass man jetzt die einzelnen, wenn man jetzt in diesen vier Oberkategorien denkt, die muss ich nicht immer gleich gewichten. Also es muss jetzt nicht überall 25% sein. Das kommt, hängt natürlich A, stark von der Branche ab, A, aber auch dann natürlich B, welches Unternehmen ist es? Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das ja nur Leute halt am Schreibtisch sitzen hat, dann ist es ja was anderes, wie als bin ich jetzt irgendwie ein Produktionsunternehmen. Dann würden ja die Kriterien, Belastungen und Arbeitsbedingungen natürlich ein ganz anderes Ausmaß annehmen. Das heißt, das ist diese Vorbereitungsarbeit, um dann halt auch herauszufinden, welche Jobs sind gleich und gleichwertig, weil am Ende erhält eben jede Stelle einen Punktwert und alle Stellen, die halt einen gleichen oder einen ähnlichen Punktwert haben, werden halt in einer Vergleichsgruppe sein. Und das ist eben die wichtige Vorarbeit, die man da machen muss.
Das heißt, gleiche Position ist nicht unbedingt gleichwertig.
Richtig, sehr gut. Gleiche, also kommt dann eben drauf an, also wie die, welche Tätigkeit sich dann dahinter verbirgt. Mhm. Aber genau so ist es. Also am Ende wird man Rollen oder Stellen vergleichen, die ganz andere Tätigkeiten haben. Also der EuGH hatte beispielsweise mal einen Fall zu entscheiden, da ging es um eine Hebamme und einen Krankenhausingenieur. Mhm. Da kommt ja jetzt kein Mensch drauf, dass das irgendwie gleichwertig ist. Also ich meine Hebamme, aber die hat natürlich die Verantwortung für Leib und Leben von Mutter und Kind, ist klar. Und der Krankenhausingenieur halt wieder was anderes. Aber da sieht man halt, dass man weg muss von allem, was wir bis jetzt kennen. Also weg von, wir vergleichen unsere Abteilungen, wir vergleichen irgendwelche Job-Families oder Ähnliches. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern die Logik ist eben eine ganz, ganz andere.
Und das ist das Krasseste, was wir in der Praxis immer wieder sehen, dass dann viele denken, diese Vergleichsgruppe, die Job-Familie oder so, ist dann schon die Vergleichsgruppe, wie Micha das gerade gesagt hatte. Und das ist das, was wir in der Praxis am häufigsten sehen, dass da so gewisse Irrtümer bestehen, die wir dann immer aufklären. Und dann versuchen zu helfen und zu sagen, nicht ganz, aber ihr seid nah dran an der Systematik, wie das die Richtlinie sich vorstellt. Weil dieses Beispiel, was Micha gerade sagte, ist total plastisch. Also es gibt Tätigkeiten im Unternehmen, man würde nie auf die Idee kommen. Also Micha, ich bringe jetzt unser klassisches Beispiel. Ein Baggerfahrer wird sich mal mit einem Baggerfahrer vergleichen.
Ja.
Aber er würde nie auf die Idee kommen, sich mit einem Landschaftsgärtner vielleicht zu vergleichen. oder Ähnlichem, weil die eigentlich viel zu weit weg sind.
Mhm.
Kann aber am Ende sein, dass es eben eine Gleichwertigkeit gibt, wie Micha es gerade auch gesagt hat, über dieses Punktesystem. Und das ist das, warum diese Richtlinie auch so transparent wird. Weil eben auch die Arbeit, die eben gleichwertig ist, auch dann gleich bezahlt werden soll. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Aber wenn man die einmal genommen hat, dann ist es dann auch gar nicht so schwer.
Ja, und die muss man eigentlich auch nehmen. Du hattest ja nach State of the Art gefragt. Mhm. Also wenn man das möchte, dann muss man genau dieses analytische Bewertungsverfahren durchlaufen, weil daraus leiten sich halt dann die ganzen Pflichten ab. Immer aus der Vergleichsgruppe. Natürlich gibt es in der Praxis verschiedene andere Workarounds. Da muss ich aber halt immer wissen, okay, dann bin ich halt nicht bei State of the Art, ja, sondern dann bin ich halt irgendwie bei einem sportlichen Ansatz. Wir sagen dann immer, je nachdem, wie geländegängig halt das Unternehmen ist, natürlich kann man auch erstmal sich alle Baggerfahrer nur angucken, muss aber halt wissen, immer halt mit einem gewissen Risiko.
Ich finde, das ist ich persönlich finde, das ist mit eines der größten Knackpunkte in dieser Richtlinie. Knackpunkte im Sinne dessen, dass da so viele Variablen sind, wer kann mit wem sich vergleichen. Auch das Thema Geschlecht ist ja auch etwas, was dann in dem Fall irgendwie sehr neutral betrachtet wird, weil halt dieses Punktesystem dann vorhanden ist, man sich nur auf diese Fähigkeiten beschränkt. Michaela, du hattest es ja schon ein bisschen angesprochen, es gab schon Situationen, wo ein Streit dann auch ins Gerichtliche rüberkam, beziehungsweise da geklärt werden musste, was überhaupt gleichwertige Arbeit ist. Ein Punkt in der Richtlinie ist ja auch diese Beweislastumkehr, dass der Arbeitgeber nachzuweisen hat, dass keine ungleiche Behandlung stattgefunden hat und es dementsprechend dann zu diesem Unterschied kommt. Erste Frage, was gibt es denn da an Strafen, beziehungsweise wo liegt denn da die Novelle drinne? Und das Zweite, vielleicht noch mal ein bisschen so auf, ich meine, alte Strukturen zusammen zurückgegriffen. Häufig ist es ja auch so, dass Gehaltsunterschiede durch Bonusse oder Zulagen oder individuelle Benefits gegeben sind. Fällt das jetzt komplett weg durch die Richtlinie? Also darf man das als Unternehmen nicht mehr und sollte man das stark überdenken?
Also natürlich darf man das nach wie vor. Man braucht aber einfach objektive Kriterien, anhand derer sich beispielsweise halt ein Bonus bemisst. Also was ein Riesenproblem ist, sind natürlich Ermessensboni. Heißt nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt die Richtlinie will, dass das so ein Gießkannenprinzip ist, ja, sondern man braucht eben auch hier einen objektiven Kriterienkatalog und muss sich halt vorher überlegen, was muss jemand denn erfüllen, um halt einen Bonus zu bekommen? Und das zieht sich im Endeffekt durch. Ja, der Klassiker, den wir auch immer sehen, ist halt das Dienstwagenthema, ne? So ein Dienstwagen wird ja mal schnell verteilt irgendwie, wenn jemand mit einer Kündigung droht, ob der das jetzt wirklich braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Oder auch halt die Dienstwagenkategorie, ja. Auch das ist ja irgendwie ganz oft so Pi mal Daumen. Das sind natürlich immer alles gewachsene Strukturen. Aber das ist ein Riesenthema. Warum? Weil eben das ein ganz, ganz weiter Entgeltbegriff ist. Also wir sagen immer, auf alles, auf das Steuern gezahlt werden, das wird verglichen am Ende. Und das kann wirklich alles Mögliche sein, ne? Das kann von BAV-Zulagen oder der Möglichkeit alleine sein, bis hin eben zu Boni oder anderen Themen. Genau. Und um deine erste Frage nochmal oder den ersten Teil nochmal aufzugreifen, bevor ich dann den Ball gleich zu Dominik schmeiße. Das ist natürlich das eigentliche harte Schwert, diese Beweislastumkehr. Das sehen wir jetzt schon in der Rechtsprechung. Das wird verortet bei dem 22 AGG. Da ist die Rechtsprechung, hat jetzt diese Schwelle sowieso schon abgesenkt. Also Arbeitnehmer brauchen nur noch ein Indiz darlegen. Und das wäre zum Beispiel halt ein Gap, dass ich jetzt als Frau gesprochen halt eine schlechtere Vergütung als ein männlicher Kollege bekomme, weil ich halt eine Frau bin. Dann reicht es schon aus. Und dann ist sozusagen, kehrt sich das sofort um. Und das Unternehmen muss dann eben erklären, warum es halt keine Diskriminierung in dem Sinne ist. Und bei der Richtlinie bin ich da halt ganz schnell dabei. Jedes Mal, wenn ich gegen die Arbeitgeberpflichten verstoßen habe, dann dreht sich das halt schon um. Und deswegen ist es halt so wichtig. Oder auch eben so ein Spiel mit dem Feuer, wenn ich mir halt jetzt überlege, ich fahre mal lieber einen sportlichen Ansatz. Aber Dominik, bald zu dir.
Ja.
Beweislastumkehr.
Kennen wir ja, ist nichts Neues. Also das heißt, genau wie Micha sagte, die Beweislastumkehr ist ein Prinzip, was wir in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aus Diskriminierungsklagen sehr, sehr gut kennen. Das heißt, sehr verkürzt gesagt Folgendes. Ein Arbeitnehmer oder Mitarbeiter kann sagen, er fühlt sich diskriminiert und wir sagen dann immer, er muss nur Anknüpfungstatsachen behaupten. Und dann dreht sich die Beweislast, dann muss der Arbeitgeber nachweisen, dass das, was der Arbeitnehmer sagt, so nicht richtig ist. Also das ist sehr verkürzt gesagt. Und das spielt natürlich bei diesen Entgeltstrukturen und bei der Entgeltgleichheit eine ganz massive Rolle, weil dann der Arbeitgeber quasi alles darlegen muss. Also um das Beispiel von Micha aufzugreifen. Warum bekommen bestimmte Mitarbeiter einen Dienstwagen? Also was sind die Voraussetzungen dafür und wie neutral sind diese Voraussetzungen? Und das deklinieren wir bei jedem einzelnen Gehaltsbestandteil durch, weil die Rechtsprechung sagt, wir gucken uns nicht das Endgehalt an, also die 70.000 Jahresgehalt, sondern wir gucken uns jeden einzelnen Entgeltbestandteil, also Grundgehalt, Bonifikation, variable Vergütung, betriebliche Altersvorsorge, Dienstwagen, Aktienanteile, virtuelle Anteile. Da gibt es noch einen ganzen Strauß Blumen mehr an variablen oder an fortlaufenden Gehaltsbestandteilen. Und die Richtlinie sagt eben, und das sagt auch die Rechtsprechung, wir gucken uns jeden einzelnen getrennt an. Ja, und das ist dann bei so einer Klage relativ aufwendig. Es gibt da auch schon Fälle aus der Rechtsprechung, wo das eben auch sehr deutlich geworden ist, was es heißt. Was muss ein Unternehmen darlegen, um ihr Entgeltsystem zu rechtfertigen? Im vergangenen Jahr war das der sogenannte Daimler-Fall. Mhm. Der ging auch durch die Presse. Und er spielte bei Daimler Truck mit einer Managerin, die war so schon relativ weit oben im Konzern. Und die Anträge, es waren über 28 verschiedene Anträge, die sie in diesem Verfahren gegen Daimler geltend gemacht hat. Und das war halt ein hoher sechsstelliger Betrag an Rückzahlung. Und da sind wir bei einem Teil der Frage, die du gerade gestellt hast. Wie lange geht das Ganze eigentlich zurück? Und es sind mal mindestens 3 Jahre rückwirkend. Kann man eben die Gehaltsbestandteile, die man vielleicht nicht bekommen hat, kann man die zurückverlangen? Arbeitnehmeranwälte gehen sogar noch einen Schritt weiter und reizen das Ganze bis zu einer Höchstfrist von 10 Jahren aus. Das ist sehr, sehr sportlich dann auch der Ansatz. Aber das Schwert ist schon relativ scharf und deswegen ist es eben auch keine HR-Aufgabe, sondern eine Management-Aufgabe, das Ganze auch so umzusetzen, dass man eben belastbare Strukturen hat, um das Unternehmen zu schützen. Und wir sagen dann immer, diese Strukturen sind auch dieses Employer-Branding-Thema. Hey, schaut mal her, liebe Leute, wir sind transparent. Bei uns ist das Vergütungssystem so, dass jeder weiß, wie das Ganze läuft. Und dadurch steigert man natürlich auch einen Tacken die Motivation, wenn man eben weiß, wenn ich eben leiste, bekomme ich was. Und das hat schon auch Auswirkungen, die wir auch positiv beleuchten wollen. Und nicht nur das irgendwie alles versuchen, negativ zu sehen, sondern wir wollen auch die positiven Seiten herausstellen.
Das ist ein guter Punkt, denn was ich mir jetzt die ganze Zeit gefragt habe, ist, wir sprechen viel über das Thema Beweislast. Mitarbeitende könnten jetzt potenziell anklagen. Das hat immer den Unterton, dass wir jetzt, gerade weil wir jetzt in diesem Umschwung sind, dem Unternehmen jetzt erstmal misstrauen sollten, erstmal alles hinterfragen sollten. Und das soll es ja eigentlich gar nicht. Es soll ja eigentlich für mehr Transparenz sorgen.
Ja.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Unternehmer genau diese Sorge jetzt haben, gerade nach innen heraus, oh nein, der Kollege A, davon dem wissen wir, dass der mehr verdient als Kollege B. Was passiert denn jetzt? Wie schafft man das denn in der Praxis, dass Unternehmen diese Transparenz schaffen können, ohne das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden zu verlieren?
Wahrscheinlich muss man da bei den Stellen nochmal anfangen, ja, weil oftmals gibt es ja einen Grund, warum jemand jetzt mehr verdient als der andere. Dann hat der vielleicht einen anderen Verantwortungsbereich oder bringt halt irgendwie andere Kompetenzen mit oder macht halt noch irgendwelche Zusatzaufgaben. Und das heißt ja auch nicht, dass es gar keine Unterschiede mehr geben kann. Man kann ja Rechtfertigungsgründe haben, die müssen halt nur objektiv sein. Und was zum Beispiel ja ein gängiges Rechtfertigungskriterium ist, ist ja die Arbeitsmarktzulage oder auch eine Standortzulage. Aber das muss ich dann eben entsprechend ausweisen.
Und was wir dann auch immer sehen, wenn wir dann so eine Auswertung fahren, genau wie Michael das sagte, dann sehen wir in der Regel auch, dass sich die Unternehmen schon was dabei gedacht haben und dass eine gewisse Logik dahinter steht. Und was wir auch immer ganz klar sagen wollen, ist, Unternehmen müssen jetzt kein neues Vergütungssystem erfinden, sondern wir müssen von hinten anfangen zu denken und sagen, wie können wir das, was da ist, wie können wir das rechtfertigen oder wo müssen vielleicht noch ein bisschen was nachschärfen? Und das ist auch so eine Grundsorge, die vielleicht auch in der aktuellen politischen, medialen Diskussion eben von denjenigen, die dann versuchen, jetzt mitzudiskutieren, überhaupt gar nicht verstanden wird. Das ist, natürlich ist es ein gewisser administrativer Aufwand, das ist keine Frage. Aber es wird gerade so dargestellt, als wäre das ein ganz wahnsinniges Monstrum an neuen Pflichten, was eben so auch nicht ganz zutreffend ist. Und deswegen sagen wir immer, wir müssen von hinten denken, wir müssen schauen, wie sieht das Vergütungssystem aktuell aus, wo müssen wir eingreifen und was müssen wir glattziehen. Und in der Regel, und das haben wir auch schon gesagt, hängt oder steht und fällt es mit der Datenlage der Unternehmen. Und dann kommt man in der Regel auch relativ zügig zu Ergebnissen, ob und wo man nachjustieren muss.
Das heißt, ich darf mal grob zusammenfassen. Für die Unternehmen, die jetzt ein bisschen abgeschreckt sind von den ganzen Sachen, die umzusetzen sind. Grundsätzlich ist die Richtlinie aber nicht dafür da, um irgendwie für Gleichmacherei zu sorgen, sondern es geht eigentlich darum, die Unterschiede, wenn sie denn bestehen, nachvollziehbar und verständlich zu machen. Und dafür braucht man, wie du schon gesagt hast, Dominik, man braucht eine Datengrundlage. Man muss sich fragen, welche Daten liegen vor, welche Rollen können überhaupt verglichen werden, welche Gehaltsbestandteile werden überhaupt überprüft, um gar nicht erst irgendwie in die Lage zu kommen, dass man sich ja rechtfertigen muss, sondern im Prinzip einfach nur sagen muss, das und das, das sind die Gründe. Wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Deswegen würde ich euch meine Abschlussfrage stellen. Im, ich sag mal, unwahrscheinlichen Fall, dass sich ein Unternehmen noch gar nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, wo sollte dieses Unternehmen als allererstes anpacken? Seminar besuchen?
Seminar besuchen ist auf jeden Fall die beste Idee. Da erklären wir dann nochmal Schritt für Schritt, wie es genau zu funktionieren hat. Und ansonsten raten wir immer dazu, auf jeden Fall bei den Stellenbeschreibungen anzufangen, weil das ist sozusagen das oder oft halt die Datengrundlage, die am Ende dann analysiert wird. Und da wird man feststellen, die sind entweder veraltet oder die Leute, die diese Stellenbeschreibung haben, die machen diese Tätigkeiten gar nicht mehr. Also das sozusagen mit den Augen der Richtlinie sich anzugucken und danach zu justieren, um dann halt eben diese Grundlage zu haben, genau diese ganzen nachfolgenden Schritte abzuleiten und anzugehen.
Genau, und vielleicht ein wichtiger Punkt, die das Unternehmen, wenn jetzt noch gar nichts passiert ist, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen seltsam, aber die Unternehmen sollten wissen, was zahlen sie eigentlich an Vergütungsbestandteilen? Und auch das klingt erstmal relativ banal. Wenn man das aber mal in der Praxis fragt, führt das dann doch immer zu einer Verwunderung und auf einmal listen dann die Unternehmen doch ganz schön viele Bestandteile auf. Und das muss man sich natürlich auch klar machen, was zahle ich eigentlich wem? Und dann auch die Warum-Frage stellen. Und dann haben wir, glaube ich, Micha, die ersten beiden wesentlichen Schritte ganz gut erstmal zusammengefasst.
Genau, ja. Uns fallen dann bestimmt noch ein paar andere ein, Schulung der Führungskräfte, Prozessschritte initiieren und so weiter. Die Kommunikation ist natürlich auch super wichtig, also auch nach innen dann.
Zuständigkeitsfragen.
Genau.
Ja.
Also wer mehr wissen will, gerne dann im Seminar.
Absolut. Alle Informationen dazu findet ihr auch in den Shownotes, da verlinken wir euch ja das Seminar nochmal. Und damit würde ich sagen, Dominik, Michaela, vielen Dank für die vielen Informationen, für die Aufklärung und nochmal für die Betonung, dass Grundlage da ist und man nicht alles nochmal von vorne sich betrachten muss, sondern die Grundlagen gelegt sind und man einfach beginnen muss, erstmal ja zu hinterfragen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Und in diesem Sinne, wie immer, Servus aus München.
Servus aus München.
Was bleibt also für mich auf jeden Fall nach dieser Folge hängen? Fest steht, Entgelttransparenz ist kein Thema, das man jetzt noch lange beobachten kann, geht auch gar nicht mehr, denn wie gesagt, seit dem 7. Juli ist es nicht meine Frage, was ich umzusetzen habe, sondern was steht jetzt in meinem Vergütungssystem und wie professionell habe ich als Unternehmen mein Vergütungssystem wirklich aufgebaut. Und vielleicht ist auch genau das die wichtigste Erkenntnis zu hinterfragen, passt denn das aktuelle Vergütungssystem, was ich habe, noch mit den Anforderungen von heute oder muss da ein bisschen was modernisiert werden? Denn aus dem Interview steht für mich fest,
Bei dem Entgelttransparenzgesetz bzw. bei der Entgelttransparenzrichtlinie geht es nicht um Gleichmacherei. Es geht nicht darum zu schauen, dass jeder das Gleiche verdient und jeder es einsehen kann. Es geht auch nicht darum, jede unternehmerische Flexibilität, was das Thema Entgelt angeht, abzuschaffen, sondern es geht um Nachvollziehbarkeit, Fairness und vor allem belastbare und nachhaltbare Systeme. Also genau darum, Unterschiede in der Vergütung auch in Zukunft zu ermöglichen, aber diese ebenso objektiv, konsistent und erklärbar zu machen. Wenn euch das Thema jetzt interessiert oder bei euch die Alarmglocken angegangen sind, weil ihr euch noch gar nicht damit beschäftigt habt, dann empfehle ich euch, in unser Seminar EU-Entgelttransparenzrichtlinie reinzuschauen und daran auch teilzunehmen. Dort bekommt ihr nämlich nicht nur einen Überblick über die Anforderungen, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen und einen klaren Fahrplan für eure Organisation. Ansonsten, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns doch gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt und folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Accounts auf Instagram und LinkedIn. Alle Infos hierzu findet ihr in den Shownotes. Und damit danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Wissen Kompakt.
Das war Wissen Kompakt, der Podcast für berufliche Weiterbildung der TÜV Nordakademie.